Guten Morgen zusammen. Bevor ich anfange mit dem, was ich euch heute weitergeben möchte, ein, zwei Gedanken zum großen Rahmen. Wir haben ja einen Gang hinter uns durch den ersten Thessaloniker Brief. Jetzt sind wir dabei, den zweiten uns anzuschauen. Und der große Rahmen ist der, Thessalonich damals, heute Saloniki, im Norden, eine Großstadt im Norden Griechenlands, war die zweite Stadt, die in Europa mit dem Christentum erreicht wurde. Paulus war wenige Wochen in dieser Stadt, dann musste er fliehen, weil die Juden gegen ihn aufgestanden sind und haben ihn verfolgt. Und nun war die große Sorge des Paulus, dass er diese jungen Geschwister, diese jungen Christen alleine lässt und sie Probleme bekommen, weil wie gesagt, wenn man nicht viel Erfahrung hat, dann ist das schon ungeheuerlich. Auf der einen Seite die Freude am neuen Leben und auf der anderen Seite erlebten sie Gewalt. Und es ist dem Paulus sein Anliegen, sowohl im ersten als auch im zweiten Brief, diese junge Gemeinde zu ermutigen. Und das ist eben, wie gesagt, der große Rahmen, den wir nicht vergessen sollten, wenn wir uns mit Details beschäftigen. Ich lese heute 2. Thessalonicher Kapitel 1, die Verse 5 bis 10. Und ich überlappe das ein bisschen, weil in den Versen, da steckt einiges drin und ja, ihr werdet sehen. Ich lese auf jeden Fall Vers 4, den hatten wir letztes Mal schon. Ab Vers 4. Sodass wir uns euer Rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichts Gottes, dass ihr das Reich Gottes, dass ihr des Reiches Gottes gewürdigt werdet, um dessetwillen ihr auch leidet. Und so gewiss es bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten und euch, den Bedrängten, mit Ruhe. Zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht, zusammen mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in all denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Durch die ganze Kirchengeschichte wurden Christen verfolgt. Es hat aber bereits lange vorher angefangen. Die Propheten des Alten Testamentes, auch sie wurden viele Male verfolgt. Und der Prototyp der Verfolgung ist für mich der Mord Kains von seinem Bruder Abel. Vielleicht habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, warum wir eigentlich verfolgt werden. Nun, wir haben das bereits einmal gesehen, dass Jesus verfolgt wurde und genauso hat er versprochen oder verheißen, dass es uns genauso geht. Und trotzdem, was ist das tragende Element, dass wir Stille halten und nicht auch zu den Waffen greifen? Ich meine, ihr habt das vielleicht mal mitbekommen, das ist, glaube ich, schon ein paar Jahre her, ein, zwei Jahre, drei, wo in Amerika ich weiß gar nicht, was es war, ich glaube, es war sogar ein Pastor oder sowas, einen Koran öffentlich verbrannt hat. Ja, da hat die ganze muslimische Welt war im Aufruhr. Ja, und wir Christen? Jährlich werden ungefähr 100.000 Christen um ihres Glaubens willen getötet. Und wir machen nichts. An was liegt das? Ein, zwei Gründe, es gibt sicherlich mehr, ist der, dass wir überzeugt sind und nicht nur überzeugt, sondern auch wissen, dass wir an den einzigen und wahren Gott glauben. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind, in Römer Kapitel 8, Vers 16. Das ist dieses Wissen, dieses felsenfeste Wissen, der Gott, an den wir glauben, das möchte ich jetzt an die zweite Stelle stellen, sondern der Gott, der sich in der Bibel offenbart, die erste Stelle, der ist der einzig wahre Gott. Und wenn er der Schöpfer Himmels und der Erde ist, dann hat er auch alle Gewalt. Und wir können uns diesem Gott anvertrauen, weil wir wissen, dass er früher oder später für uns streiten wird. Und das ist heute auch, da ist in der Predigt davon die Rede. Übrigens, ich habe mich mal gefragt, warum Mitglieder einer anderen Religion so wild werden, wenn irgendetwas passiert. Prophet beleidigt oder was weiß ich, irgendwas halt. Und da dachte ich, es ist eigentlich komisch, dass diese Leute immer ihren Gott verteidigen müssen. Und wir, weil wir wissen, wir glauben an den wahren Gott, wir machen das nicht. Und da möchte ich euch mal vorschlagen, mal Richter Kapitel 6 zu lesen. Ich beschreibe das ganz kurz. Gideon wird von Gott berufen als Richter. Gott sagt, zerstöre den Altar des Baal, heißt es in der Bibel, er hatte Angst, macht es bei Nacht. Als die Jünger des Baal am Morgen aufstanden, Altar war weg. Ja, wer war's? Gideon. Kommen alle zum Vater und sagen, gib deinen Sohn raus, der muss sterben. Und dann sagt der Vater diese weise Worte, wenn Baal Gott ist, kann er für sich selber sorgen. Warum sollt ihr das machen? Und es wäre gut, wenn das viele Leute heute von diesen Religionen sich diesen Grundsatz zu Herzen nehmen würde. Es ist aber nicht so, aber bei uns ist es so, weil wir an Gott glauben. Nun, Paulus war es ein Anliegen, den Thessaloniker zu sagen, hört mal her, das, was ihr jetzt erduldet, das ist nicht das Letzte. In Vers 6 heißt es, so gewiss es bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten und euch, den Bedrängten, mit Ruhe. Sowohl für die Bedränger als auch für die Bedrängten wird es einen Zahltag geben, möchte ich mal sagen. Und der Lohn für beide könnte unterschiedlicher nicht sein. Drei Fragen an diesen Text jetzt ist die erste, wann wird das geschehen? Die zweite Frage, wer wird bestraft werden? Und die dritte, wie werden diese Menschen bestraft werden? Und das ist, was Paulus diesen Thessalonikern, die unter Druck geraten sind, sagt. Und euch, den Bedrängten, mit Ruhe zusammen mit uns bei der Offenbarung Jesu Christi vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. Also es wird der Tag kommen, wo wir offenbar werden, was wir eigentlich tatsächlich sind. Jetzt sind wir Menschen bedrängt. In Ländern werden unsere Brüder und Schwestern verfolgt, getötet und so weiter und so fort. Aber Paulus sagt, hört her, es wird sich ändern. Und dieser Text, dass wir offenbar werden mit Jesus Christus, der wird noch einmal vertieft in Offenbarung Kapitel 19, da heißt es, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt viele Diademe und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt Wort Gottes. Wir erinnern uns, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, ja. Johannes Kapitel 1. Und die Truppen im Himmel, das ist eben das, mit uns zusammen bei der Offenbarung, wir, die Truppen, das sind wir, ja, mit den Engeln zusammen, die im Himmel sind, folgen ihm auf weißen Pferden begleitet nach. Sie sind begleitet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund, aus dem Mund Jesu, geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Nationen schlägt, und er wird sie hüten mit dem eisernen Stab, und er tritt die Kelter des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Welch ein Unterschied! Heute sieht uns die Welt in ihrem Unglauben, auch in einer gewissen Arroganz, als eine Minderheit von Vorvorgestrigen. Aber wie gesagt, wenn Jesus erscheint, dann wird auch klar werden, wer wir tatsächlich sind, nämlich Kinder des lebendigen Gottes. Großmäulige werden stumm, Starke kraftlos und Stolze gedemütigt werden. Die zweite Frage ist, wer wird bestraft werden? Und da muss ich euch sagen, ich lese schon jahrzehntelang die Bibel, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber man muss sich tatsächlich auf einen Text einlassen. Ja? Und ich hatte ja genügend Zeit jetzt, mir darüber Gedanken zu machen, und das ist mir das allererste Mal aufgefallen. Da heißt es nämlich, dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen. Und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Das sind zweierlei Gruppen, die Jesus nicht kennen und die, die dem Evangelium nicht gehorchen. Nun, was sind das für Leute? Ich glaube, sagen wir mal so, ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder Bibelleser sich schon mal die Frage gestellt hat, was passiert eigentlich mit denen, die noch nie von Jesus gehört haben und sterben. Also ich kann mich erinnern, das Jahrzehnte zurück, wo wir schon darüber diskutiert haben, wir sind damals auf keine gute Antwort gekommen, das muss ich sagen. Ist es nicht ungerecht, wenn Gott diese Leute bestraft, obwohl nie jemand da war und ihnen das Evangelium erzählt hat? Und sie sterben und stellen fest, ups, es gibt ja doch was Größeres als... Ich habe immer die Sonne angebetet sozusagen, ja, und jetzt die Bibel ist da ganz anderer Meinung. Und das möchte ich euch einmal in kurzen Worten darlegen. Johannes Kapitel 1, im Vers 9, da ist von dem Licht die Rede. Johannes kam, das erzeugte von dem Licht, und das sagt die Bibel, er war nicht das Licht, sondern erzeugte von dem Licht. Dies aber ist das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Jeden Menschen erleuchtet. Nun, was heißt das? Dieser Begriff Intuition, der wird in vielen Bereichen gebraucht, aber auch in der Theologie. Und die Intuition in der eigentlichen Bedeutung ist ja jemand zu einer tieferen Einsicht führen. Und diese Intuition, jetzt im biblischen Sinne, ist eben diese Erleuchtung. Und zwar wird es aufgeschlüsselt im Römerbrief, was das genau bedeutet. Zunächst ist einmal interessant, dass wir alle ein gewisses moralisches Verständnis haben dafür, was Recht und Unrecht ist. Egal in welcher Kultur, es ist allgemein bekannt, Mord, Ehebruch, Diebstahl und so weiter, ist falsch. Und wenn das in einer Kultur nicht mehr vorhanden ist, dann deshalb, weil es zugeschüttet wurde in der Vergangenheit dieser Menschen. Aber diese Erleuchtung, von der ich eben sprach, aus Johannes Kapitel 1, die dient für einen einzigen Grund. Und zwar Gott als den Schöpfer zu erkennen. Und ich habe mich erinnert, ich habe vor vielen Jahren mal ein Buch gelesen, wo es um den Schöpfergott geht in verschiedenen Kulturen. Das habe ich mal nachgeguckt bei Wikipedia. Und da habe ich eine Liste gefunden von um die 100 Namen in verschiedenen Kulturen für diesen Schöpfergott. Der wird in vielen Kulturen nicht offiziell angebetet, aber alte wissen noch, ja, die Vorfahren, die haben da, und der hieß dann so. Im Römer Kapitel 1, wie ich schon sagte, da heißt es, weil das von Gott Erkennbare, also die Schöpfung, unter ihnen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Das ist Erleuchtung. Gott hat es ihnen offenbart. Eigentlich wissen wir, wenn wir uns umschauen, ja, ich kann nicht einmal mehr müde lächeln, das muss ich euch sagen, wenn Wissenschaftler schwadronieren über die Evolutionstheorie. Ja. Ich gucke gern so Natursendungen an. Ja, das war über den Wald gestern Abend. Das war ein Trick der Evolution, ein Trick der Evolution. Ja. Wenn Sie keine Antwort wissen, wie das sein könnte, das ist ein Trick der Evolution. Ja. Da denke ich immer, also, ja, komme ich halt nicht mit, ja. Ich bin ja auch kein Wissenschaftler. Aber das heißt, die Schöpfung, das Verständnis für die Schöpfung von einem höheren Geschöpf geschieht durch die Erleuchtung Gottes. Denn Gott hat es ihnen geoffenbart. Die Schöpfung beweist, dass es einen gibt, der außerhalb des Gemachten steht, darüber bestimmt und alles beherrscht. Eben der Schöpfer. Ich bin ein von der Ferne angehauchter Philosophie-Interessierter, hobbymäßig Philosophie-Interessierter. Und es ist mir eingefallen, dass ich mal vor Zeiten beim Aristoteles gelesen habe, von diesem unbewegten Beweger. Und da dachte ich, da muss ich doch nochmal nachgucken. Und da habe ich also Folgendes gefunden. Aristoteles, ja, mit Sokrates, Plato und er waren die großen Philosophen und Denker der Antike. Und er gibt diesem unbewegten Beweger folgende Eigenschaften. Er ist ewig, da er die ewige Kreisbewegung des Universums verursacht. Also für Aristoteles war alles in Bewegung. Ja. Aber der unbewegte Beweger, das ist eben der Schöpfergott. Er ist reine Wirklichkeit, er ist frei von Materialität und Veränderung. Er ist nicht aus Form und Stoff, er ist beseelt, und als oberstes Prinzip reine Seele. Dem ersten unbewegten Beweger kommt das zeitlose, ewige und absolut vollkommene Leben und Dasein zu. Bombastisch, muss ich euch sagen. Ja. Dass jemand auf eine solche Idee kommt durch Nachdenken und Beobachten in der Natur. Man braucht kein brillanter Denker zu sein wie Aristoteles, um zu begreifen, dass diese Schöpfung schlichtweg nicht von alleine funktionieren kann. Wenn jemand vorher die Sonne angebetet hat und jetzt sein Denken verändert und den, der die Sonne gemacht hat, anbetet, dann ist er auf dem richtigen Weg. Und der richtige Weg ist, dass diese Menschen Jesus finden. Denn wisst ihr, an diesem Vers Johannes 14, 6, allseits bekannt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Menschen müssen sich für Jesus entscheiden. Dann kommen sie in den Himmel. Der Glaube an einen Schöpfergott allein genügt nicht. Aber wenn Menschen an den Schöpfergott glauben, dann sind sie auf dem Weg dahin. Wie das geschieht, muss ich ehrlich sagen, muss ich passen, das weiß ich nicht. Das können wir gut und gerne unserem lebendigen Gott überlassen. Denn er will nicht, dass Menschen ungläubig sterben. Hesekiel Kapitel 18, da heißt es, sollte ich wirklich gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt. Und im Neuen Testament, der bekannte Vers, dass von dem Heiland Gott die Rede, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wenn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dann kann es nur noch am Menschen selber liegen, wenn er nicht gerettet wird. Und die Bibel zieht nun den Schlussstrich unter diesen Gedanken, denn sein unsichtbares Wesen, das ist Römer 1, 20, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Gottheit, wird seit Erschaffung in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut. Und jetzt kommt's: damit sie ohne Entschuldigung sind. Da braucht man nichts mehr hinzufügen, außer, dass es vor dem Richterstuhl Gottes eines Tages keine Ausrede gibt. Keine. Nun, die zweite Gruppe derer, die bestraft werden, die erste war die, die Jesus nicht kennen, die zweite sind die, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Gehorchen kommt aus dem Mittelhochdeutschen und heißt eigentlich zuhören oder zuhorchen. Also gehorchen hängt mit Hören zusammen. Und um zu hören, ist Nähe notwendig. Aber die Menschen, die Gott nicht gehorchen, die haben sich so weit von ihm entfernt, dass sie ihn gar nicht mehr hören. Sie könnten die Bibel lesen, tun es aber nicht. Sie sind gleichgültig gegenüber dem Heilsangebot Gottes. Sie sind nicht interessiert. Ich frage mich manchmal, ob das nicht auch an einer falschen Denkweise liegt. Mir ist nichts anderes eingefallen als der Begriff Astrophysik. Wenn einer zu mir kommt und sagt, du sag mal, kannst du mir mal Astrophysik erklären, also was geschieht, dann muss ich sagen, tut mir leid, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich lese nichts darüber, kriege keine Infos und so weiter und so fort. Aber weil ich nicht glaube, oder weil ich keine Ahnung habe, so rum, weil ich keine Ahnung habe von Astrophysik und mir das eigentlich auch gerade wurscht ist, ja, deshalb existiert die Astrophysik trotzdem nicht. Es gibt sie immer noch. Nur für mich hat es keine Konsequenzen. Und da ist der Punkt im Glauben an Jesus Christus. Zu meinen, wenn ich nicht an Gott glaube, lässt der Gott, wenn ich das immer schon höre, lässt der Gott mich in Ruhe. Ja, und wenn es ihn gibt, es gibt ihn wahrscheinlich eh nicht. Ja, ich glaube ja auch nicht dran und so weiter und so fort. Das bleibt nicht ohne Konsequenzen. Und vermutlich denken manche so, das weiß ich aber nicht, aber es ist einfach eine Vermutung von mir. Die Grundregel wäre, Desinteresse bedeutet nicht konsequenzlos im Glauben an Jesus Christus. Merkmale dieser Menschen, die sowohl Jesus nicht kennen, aber hauptsächlich den Zweiten, die dem Wort Gottes ungehorsam sind und Jesus ungehorsam. Da heißt es im Römer 1,18, denn es wird geoffenbart vom der Zorn Gottes vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit niederhalten. Das ist nicht nur eine Ignoranz oder mich interessiert es nicht, sondern das ist ein Kämpfen dagegen. Sie sind sowohl Gott und seinem Wort als auch dem Volk Gottes feindlich gegenüber eingestellt. Obwohl sie wissen müssten, gerade im Westen, welchen Einfluss die Bibel auf unsere Entwicklung hatte in Europa. Mit verheerenden Folgen. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen, von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Ich habe mir das so vorgestellt, nehmen wir mal an, ein Mensch hätte nur die Möglichkeit, sich um 180 Grad zu drehen. Also nicht um 90 oder sonst ein Grad, ja, sondern nur 180 Grad. Er blickt auf Gott, er sagt sich aber, will ich nicht, interessiert mich nicht. Und die einzige Möglichkeit zu drehen, von Gott wegzudrehen, er blickt in die Finsternis. Und das ist das, was wir heute sehen. wer sich für Gott nicht interessiert, wer dem Wort Gottes nicht gehorcht, der muss sich automatisch Ersatzgüter anschaffen. Die vielen Religionen und Kulte, die es rund um den Globus gibt, sind ein eindeutiger Beweis dafür. Aber wisst ihr, Religion und Götter gibt es nicht nur in der unsichtbaren Welt, der transzendenten Welt, sondern es gibt sie auch ganz hautnah, praktisch sichtbar. Der Fußballgott übrigens muss herhalten, ja, in der letzten Zeit. Oder die Vergottung des Körpers, ja. Die Selbstoptimierung des Körpers, ja. Es gibt auch Gebote, ja. Iss die 10 Lebensmittel und du verhinderst Krebs. Oder faste nicht oder teilfaste oder ich kann mich noch erinnern, wo ich noch im Krankenhaus gearbeitet habe, waren wir Mittagessen und eine Kollegin, die hat angefangen, erst mal das zu essen, dann das zu essen. Da sage ich, was machst du denn? Da sagt sie, Trennkost, ja. War damals gerade modern. Ich sage es euch, ja. Wir haben ja alle ein bisschen einen anderen Humor, ja. Aber ich habe mir da gedacht, das ist mal was eingefallen, und zwar das morgendliche Ölopfer, habe ich das genannt. Das beginnt mit der sonoren Stimme des Zeremonienleiters, der sagt, weißt du, Karle, am Morgen musst du einen Löffel Hanföl nehmen, na Gott, so gut. Während ich sage, das erspart dir eine Magenspülung. Ja. Und ja gut, kleiner, es erheitert mich am Morgen, sagen wir mal so, wo ich denke, meine Güte, all das führt dazu, wenn wir uns von Gott abwenden, dass wir unfrei werden. Ersatzgötter machen immer unfrei. Aber da gibt es natürlich noch mehr, ja. Über den Klimawandel möchte ich mich nicht auslassen, natürlich nicht, da habe ich zu wenig Ahnung. Dass wir Klimawandel haben, das weiß ich schon, das weiß ich schon von früher, ja, wenn ich vergleiche, wie viel Schnee wir hatten damals und heute. Vor 40 Jahren haben ja Einheimische in Neuguinea gesagt, dass der Meeresspiegel peu à peu steigt und so weiter und so fort. Aber diese Gottheit, dieser Moloch ist in dem Begriff zusammengefasst Menschen gemacht. Und das ist eine teure Angelegenheit, weil die Vergottung des Körpers, die ist in unseren Breiten anzutreffen, ja, nicht überall, aber dieser menschengemachte Klimawandel, der erfordert viel und fordert viel. Ja. Die letzte Frage, wie werden diese Menschen bestraft? Also wir haben gesehen, offenbar wird Licht und Finsternis, wenn Jesus wiederkommt. Und das Zweite ist, dass die Feinde des Evangeliums in zwei Gruppen eingeteilt werden. Und jetzt zum Schluss die dritte Frage, wie werden diese Menschen bestraft? Sie werden Strafe leiden, das ist der Vers 9, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Ich lese es nochmal ganz langsam. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Diese Übersetzung ist zwar nicht falsch, aber sie bringt das Eigentliche tatsächlich nicht zum Vorschein. Ich weiß nicht, ob alle wissen, was eine Interlinearbibel ist in Griechisch-Deutsch. Das ist der griechische Text und unter jedem griechischen Wort steht die deutsche Übersetzung. Und die sagt Folgendes. Welche als Strafe zahlen werden, ewiges Verderben weg vom Angesicht des Herrn und weg von der Herrlichkeit seiner Stärke. Merkt ihr? Das ist ein Unterschied. Zunächst einmal zu ewigem Verderben. als wir unseren Hausrat massiv verkleinert haben, damit wir da in die Dreizimmerwohnung passen, kann ich mich erinnern, da musste ich ich glaube, es war eine Glasschale, eine größere, die stand schon ewig irgendwo im Schrank. Ich habe gemerkt, die passt in keinen Container, ich packe sie in einen Müllbeutel, Hammer, gehe raus in den Garten und schlag drauf und dann hat sie anschließend in den Müllcontainer gepasst, in den Glascontainer. Ich habe diese Glasschüssel verdorben, ich habe sie zerstört und damit Punkt und fertig. Aber hier steht ewiges Verderben. Das heißt, mit anderen Worten, auf unvorstellbare Weise getötet zu werden, ohne zu sterben. Das verstehe ich unter diesem Begriff ewiges Verderben. Offenbarung 12,11, und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die würden alle gerne sterben, aber sie können nicht. Sie bleiben am Leben. Und das Zweite ist dieses Wörtchen weg. Weg vom Angesicht des Herrn und der Herrlichkeit seiner Stärke. Das alles geschieht in einer beständigen, ewigen nicht nur Entfernung, Punkt dort, sondern entfernt werden von Gott. Es ist eine ganz und gar schreckliche Täuschung zu meinen, meine Kegelbrüder oder meine Stammtischkollegen, die kommen ja alle auch zur Hölle, in die Hölle, so schlimm kann es schon nicht werden. Ja. Die Tatsache ist, die Trennung vom lebendigen Gott, und zwar in stetiger Folge, unaufhörlich ist es eine Trennung von Gott weg. Die Trennung, die bedeutet auch die Trennung von jedem anderen, denn die Gemeinschaft an sich ist eine Erfindung Gottes. Was sagte Gott zu Adam, oder das hat er gedacht, als Adam noch alleine war? Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Gut, das ist zunächst für die Ehe, aber die Gemeinde ist ein Bild für Christus und die Gemeinde. Wir hier sind ein Bild von Christus und die Gemeinde, auch das ist Gemeinschaft. Und das ist eine Erfindung Gottes, das haben nicht wir erfunden. Und wir merken auch, dass wir Gemeinschaft brauchen. Aber das wird obsolet sein, das wird nicht mehr vorhanden sein. Und dann ist natürlich in der Bibel auch noch vom Feuersee die Rede. Ja, ich meine, das ist jetzt nur ein Aspekt, was ich da gerade gesagt habe. Aber es wird unvorstellbar sein. Zusammenfassen könnte man das mit diesem Vers aus 1. Korinther Kapitel 2. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschenherz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet und jetzt Klammer auf, kleingedruckt, die ihn hassen. Für uns gilt, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und keines Menschenherz gekommen ist, das hat Gott ihnen bereitet, die ihn lieben. Und für die Menschen, die nicht an Gott glauben, die ihn hassen, es wird schlicht und ergreifend gesagt unvorstellbar sein. Aber ich möchte jetzt mit diesen Doomsday Gedanken nach Hause schicken, sondern mit Vers 10, aber den möchte ich dann das nächste Mal auch nochmal streifen, wenn ich wieder dran bin. Wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in all denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Merkt ihr? So einfach. Man kann dieses unvorstellbare Unglück, das Ungläubige erwartet, man kann das wenden, indem man dem Wort Gottes glaubt. Und preist den Herrn, dass ihr glaubt, und wohl dem, der rechtzeitig noch in diesem Leben, dieses ewige Leben in Jesus Christus ergreift. Amen.